Liebe Gemeinde, heute soll es um Kennzeichen christlicher Gemeinschaft gehen. Die kommen gleich da oben. Und zwar nach Philipper 2, Vers 1 bis 4. Der heutige Predigtext, den habe ich natürlich auch unter gewissen Gesichtspunkten ausgesucht. Ich habe ihn unter dem Gesichtspunkt, um das ganz offen schon mal gleich vorweg zu sagen, ausgesucht, weil wir heute eine Gemeindeversammlung haben. Danach haben wir auch eine Abstimmung und gerade um uns auf diese Abstimmung einzustimmen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sagen werde, was ihr alle nachher abstimmen sollt, sondern dass wir uns einfach noch einmal deutlich machen, worum geht es in der christlichen Gemeinschaft und dass wir von diesem, was wir vielleicht an Überlegungen bekommen, eine Hilfe bekommen, Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen, die nicht nur unseren eigenen Horizont im Auge haben, nicht nur unseren ganz persönlichen Standpunkt, sondern dass wir unseren Blick ein wenig erweitern lassen um uns herum und dann eine Entscheidung treffen, die wir gut als Christen in unserer Gemeinschaft vertreten können. Also insofern einfach, es soll so ein bisschen eine Blickerweiterung sein. Wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, vielleicht auch über unsere Gemeinde, dann sind wir meistens oder schnell dazu geneigt, als Menschen erstmal die Defizite zu sehen. Das ist eigentlich etwas ganz typisch Menschliches, dass man erstmal das sieht, was nicht so gut ist und dass man dann vielleicht sich irgendwann mal daran erinnern lässt, naja, es gibt ja doch ein paar Pluspunkte auch. Aber ich denke, als Menschen neigen wir dazu, erstmal das Negative zu sehen. Das sehen wir ja beispielsweise auch in den Nachrichten. Es gibt ja immer mal wieder die Anfrage, warum gibt es nicht auch mal die guten Nachrichten? Nein, wir haben meistens das, was einem Sorgen macht, was Kummer macht, das ist dann, und wenn irgendwo etwas hakt, dann wird das wesentlich, gerade auch in der Politik, wird wesentlich größer dargestellt als etwas, was auch gut gelungen ist. Und von daher wollen wir ja heute mal sehen, wie geht der Apostel Paulus so etwas an, wenn er den Philippern etwas über ihre Gemeinschaft sagt. Paulus konnte auch kritisieren, das können wir in seinen Briefen sehen, er konnte durchaus auch mal sagen, hört mal zu, da muss was korrigiert werden. Aber wie sieht das so aus, wenn Paulus sich an eine Gemeinde wendet und einmal über die Gemeinschaft in dieser Gemeinde redet? Paulus ist davon überzeugt, das, was wir als Gemeinde haben, und das wird in diesem Text auch noch immer wieder weiter zum Vorschein kommen, was wir als Gemeinschaft haben, das ist nicht etwas, was Menschen zusammengestellt haben. Das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was Gott geschenkt hat. Und deswegen schaut Paulus in unserem Text erstmal auch auf das, was Gott geschenkt hat. Das, was Gott uns als Gemeinschaft geschenkt hat. Und wenn wir mit manchen Außenstehenden sprechen, wir haben gestern gerade Barry Sloan hier gehabt, der uns einiges erzählt hat, davon, wie er darum bemüht ist, Menschen, die überhaupt keine christliche Gemeinschaft kennen, auch zu erreichen, und zwar dort, wo sie sind, so wie die ersten Methodisten, die sind ja auch an die Fabriktore gegangen und sind den Menschen nachgegangen, weil die Menschen im damaligen England des 18. Jahrhunderts nicht so geneigt waren oder auch keine Zeit hatten, weil sie auch sonntags oft gearbeitet haben, dann zur Kirche zu kommen. Deswegen ist er nachgegangen und der Barry Sloan erzählt uns auch, das, was wir als Gemeinschaft haben, als Gemeinde haben, das können sich andere gar nicht vorstellen, wie das ist, zu einer solchen Gemeinschaft zu gehören. Wir neigen vielleicht eher dazu, uns daran zu gewöhnen. Und das ist ja immer so, wenn man genug zu essen hat, wer satt ist, für den ist das eine Selbstverständlichkeit. Der weiß gar nicht, was Hunger ist. Und genauso, wer eine Gemeinschaft zu einer Gemeinde gehört, eine Gemeinschaft hat, der weiß das oft gar nicht so richtig zu schätzen. Und deswegen, Paulus sieht das unter dem Gesichtspunkt, Gott hat diese Gemeinschaft geschenkt. Das ist eine Gabe, da dürfen wir uns freuen, dass wir zu einer Gemeinde, zu so einer Gemeinschaft gehören können. Und der zweite Gedanke dazu, was noch nicht da ist, das sieht Paulus auch ganz deutlich, auch in unserem Text macht er das deutlich. aber er sieht das unter dem Gesichtspunkt, wenn ich einen Baum im Frühjahr betrachte, jetzt ist ja ein schlechtes Beispiel, vom Frühjahr zu reden, aber wir alle freuen uns darauf und deswegen will ich das Beispiel schon mal nehmen, einen Baum, der viele Knospen hat, dann kann man sagen, da werden Blüten dranhängen an dem Baum. Oder ein Baum mit vielen Blüten und wenn noch ein paar Insekten unterwegs sind, sie sollen ja auch schon nachlassen langsam, aber wenn noch welche unterwegs sind und von Blüte zu Blüte fliegen, dann dürfen wir zuversichtlich sein, da werden auch Früchte hängen. Paulus weiß von der Gemeinde, es wird weitergehen, er ist zuversichtlich, Gott bleibt nicht, und das ist ein Wort, das er den Philippern auch sagt, Gott bleibt nicht hier an dieser Stelle stehen, sondern er geht weiter. Und das, was noch nicht ist, wo noch tatsächlich etwas zu korrigieren, zu verbessern ist, da wird Gott auch führen und wird schenken. Also insofern, dass Paulus nicht sagt, das muss doch langsam mal jetzt sein, sondern er sagt, Gott wird es schon geben. Wenn wir uns in sein Licht stellen, wie die Blumen beispielsweise oder die Bäume im Licht der Sonne stehen, Gott wird uns das schenken. Jesus Christus, der in unserer Mitte ist, wird uns verändern. Und das ist ja auch, gehört ja zu unserem Leitbild, dass er verändert, dass er verbindet und dass er bewegt. Und da ist Paulus ganz großer Zuversicht. Kapitel 2, Vers 13 sagt er, ich bin der festen Überzeugung, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, und er sieht sie also noch nicht als eine vollendete Gemeinde an, der wird es auch vollenden. Der hört nicht auf halber Strecke auf. Und deswegen können wir so sehen, wie er mit diesen Dingen umgeht. Einmal sagt er, Gott hat schon ganz viel geschenkt und zuerst, bevor man anfangen sollte, Defizite zu sehen, sollte man einmal wahrnehmen, was ist denn geschenkt worden? Was haben wir denn schon? Um dann Zuversicht zu bekommen, Gott wird auch weiterführen. Das Erste, was er uns in unserem Text sagt, ist gegenseitige Ermutigung, die er in dieser Gemeinde wahrnimmt. Da sind Menschen, die sich gegenseitig ermutigen. Was ist Ermutigung? Ermutigung heißt, dass man anderen einmal sagt, was sie können. Dass man anderen einmal bewusst macht, du bist jemand, der geliebt ist. Du bist jemand, über den wir uns freuen, dass du in unserer Gemeinschaft bist. Wir freuen uns darüber, dass du da bist. Und wenn jemand zum Beispiel etwas macht, und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass nicht immer alles klappt, was man macht, aber dass man trotzdem sagt, überhaupt kein Problem, das kannst du ja nochmal probieren. Oder vielleicht, dass man auch, wenn jemand die Erfahrung macht, ich habe die eine Gabe nicht, die ich vielleicht gerne hätte, dass man ihm hilft, vielleicht etwas anderes zu finden. Aber ermutigen heißt, sich aufzurichten, dem anderen zu sagen, wie wichtig und wertvoll er ist. Und das darf natürlich nicht nur in Worten geschehen, sondern das soll auch in der Tat geschehen. Wenn man jemandem sagt, ich freue mich, dass wir hier Gemeinschaft miteinander haben, ich freue mich, dass du zu der Gemeinde gehörst und sagst, aber mit dir will ich ja nichts weiter zu tun haben. Und er merkt, man geht ihm aus dem Weg, dann ist das sicherlich auch nicht glaubhaft, aber dass wir einander ermutigen. Und das sagt Paulus, das ist schon einmal etwas, was in der Gemeinde in Philippi da war. Wie ist es bei uns? Wann hast du das letzte Mal jemanden ermutigt, in der Gemeinde vielleicht? Oder wann bist du ermutigt worden? Das sind ja diese beiden Aspekte. Ich denke, wir sind in der Gemeinde immer Gebende und Nehmende zugleich. Jeder ist aufgerufen, für andere da zu sein, aber jeder soll auch wissen, andere sind auch für mich da. Hast du diese Erfahrung auch in unserer Gemeinde? Paulus schreibt ja von Philippi, der kann das von uns nicht sagen. Wie sieht das aus? Hast du die Erfahrung gemacht, dass du hier ermutigt wirst? Dass du hier geschätzt bist? Dass andere hier auch darauf aus sind, dich zu fördern? Oder ist das eine Erfahrung, die dir fremd ist hier? Dann würde man sagen, dann müsste der Punkt auf die andere Seite gehören für unsere Gemeinde. Aber dass wir uns mal überlegen, wie sieht das aus? Gibt es hier diese Ermutigung? Gegenseitig natürlich. Jeder ist darauf angewiesen, dass der andere ihm vielleicht ein Stück weiterhilft. Dann das Nächste das Paulus hat, ist der liebevolle Trost. Trost ist schon noch eine Stufe, etwas anderes. Trost ist etwas, wenn man in einer Not ist, wenn man vielleicht zerknirscht ist über sich selber, wenn man krank ist, also wenn es alles irgendwie daneben geht, wenn man sich schlecht fühlt, dann, sagt Paulus, gibt es in der Gemeinde Menschen, die kommen und die einen wieder aufbauen. Trösten heißt gar nicht so wie dieses Eieieiei, wie man mit Kindern macht. Das ist gar nicht so im biblischen Sinn gemeint, sondern das hängt ja mit dem englischen Trust dann auch zusammen. Und man kann sagen, trösten heißt, jemanden wieder dazu helfen, Vertrauen zu bekommen. Vertrauen darauf zu bekommen, dass Gott noch mit ihm ist, auch in einer Krankheitssituation, wo man vielleicht, wo der Einzelne sich fragt, hat Gott was gegen mich, weil ich leiden muss? Hat Gott mich vergessen? Hat er mich verlassen? Trösten heißt, das Vertrauen zu Gott wieder aufzubauen. Oder auch, wo die Gemeinschaft gestört ist, trösten heißt, das Vertrauen auch zwischen Menschen wieder aufzubauen. Also es hat eigentlich immer wieder diesen Aspekt, dass wir, dass aus einer dunklen Situation herausgeholfen wird und dass man für einen Menschen, der unten ist, da ist und zwar sich in liebevoller Weise, nicht rechthaberisch, nicht sagen, ich kann dir mal sagen, wie es wird und hättest du das oder so gemacht, dann wäre das gar nicht passiert, sondern dass man in liebevoller Weise sich diesem Menschen zuwendet und dass man in liebevoller Weise ihm wieder dazu führt, dass er Vertrauen bekommt. Also von daher ist dieser Trost bei uns, haben wir Erfahrung mit diesem Trost gemacht, dass wir in einer schwierigen Situation waren und haben gemerkt, ich stehe damit nicht alleine. Da sind Menschen da, die für mich beten. Da sind Menschen da, die mir einfach zur Seite stehen. Dann das nächste, geistgewirkte Gegenwart. Auch etwas ganz Wichtiges, geistgewirkte Gemeinschaft, dass wir wissen, wir haben eine Gemeinschaft. Und das ist dieses Bewusstsein, was Paulus hatte. Man spürt, dass der Geist Gottes hier unter euch ist. Man spürt etwas, das ist nicht einfach eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, weil sie gerne singen oder eine Gemeinschaft, die sagt, wir kommen hier, um irgendwelche Fragen zu lösen, sondern wir sind zusammengestellt durch den Geist Gottes. Und das habe ich immer mal gehört schon, wenn jemand in eine Gemeinde kommt, der noch nie da war, dass er dann sagt, hier ist irgendetwas, das ist ganz anders. Paulus sagt, man spürt das. Die Frage ist, spüren wir das auch? Dass hier etwas anders ist, dass hier der Geist Gottes ist, dass Gott unter uns wirkt. Oder haben wir den Eindruck, es kann ja auch eine Möglichkeit geben, dass wir sagen, eigentlich warte ich darauf, dass Gottes Geist anfängt zu wirken. Aber die Gemeinde, das griechische Wort ist Ekklesia, das sind diejenigen, die herausgerufen sind, die von Menschen, die Gott selber herzugeführt hat und die miteinander verbunden sind. Auch das spüren wir, das in unserer Gemeinde, auch als Frage einfach. Paulus sagte, bei den Philippern spürte man das, dass Gottes Geist diese Gemeinschaft gewirkt hat. Und das vierte dann, herzlich und ja, mitleidende Liebe, herzlich mitleidende Liebe, dass wenn jemand krank ist, das nicht so ist, na gut, das ist irgendwo, wenn es jemandem schlecht geht, dass man dann sagt, na, das ist, geht halt jedem mal schlecht oder so, sondern dass man das Gefühl hat, die anderen, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Das geht den anderen auch nicht gut, wenn es einem nicht gut geht. Und die sind wirklich auch innerlich an meiner Seite. Und nicht nur, dass man sagt, das wird so abgehakt, sondern ist das, das sagte Paulus, das spürt man auch in der Gemeinde, dass das Leid des einen den anderen auch betrifft. Und dass dann jeder auch sehen kann, ich stehe nicht allein mit meinen Problemen, sondern da sind Menschen, die wünschen sich, dass es mir wieder besser geht. Und denen geht es auch nicht gut, wenn es mir schlecht geht. Das ist ja in Familien auch so. Wenn zum Beispiel bei einem Ehepaar ein Partner krank ist, dann ist der andere mit krank. Oder wenn einer in Problemen steckt, dann steckt man miteinander in Problemen. Und so soll es eigentlich auch in der Gemeinde sein. Das sagt Paulus gerade an dem Bild, 1. Korinther 12, vom Leib und den Gliedern. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Ist das der Fall? Oder können wir einfach über den Kummer und das Leid anderer hinweggehen? Wo haben wir diese Erfahrung gemacht in unserer Gemeinde? Das soll ja auch dann ganz praktisch sein. Könnte vielleicht jemand, also das soll jetzt nicht, das ist eine rhetorische Frage, aber könnte vielleicht jemand sagen, ich kann erzählen davon, dass hier diese herzliche und mitfühlende Liebe gegenwärtig ist in der Gemeinde. Soweit hat Paulus schon einmal gesagt, das hat Gott gewirkt. Das ist unter euch schon Realität geworden. Und weil Gott angefangen hat zu wirken, deswegen dürfen wir sicher sein, dass er auch weiterwirken wird. Und dann sehen wir, Paulus sagte, darüber freue ich mich. Und es ist ja auch ein Grund zur Freude, wenn eine Gemeinde auf dem Weg vorankommt. Und dann sagt er aber, es gibt noch Luft nach oben. Meine Freude kann durchaus noch gesteigert werden. Und dann kommt er zu der anderen Seite, das, was Gott noch schenken möge. Also das, was noch nicht da ist, wo er aber zuversichtlich ist. Gott wird das auch noch zustande bringen und schenken. Da ist dann zunächst einmal die gleiche Ausrichtung. Und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, dieses Wort. Wir haben da letzt auch im Bibel- und Gebetsfrühstück drüber gesprochen. Es geht in der Gemeinde nicht um Gleichmacherei. Es geht nicht darum, dass alle die gleichen Ansichten haben. Man kann durchaus verschiedene Meinungen sein. Man kann durchaus in verschiedenen Fragen unterschiedlich denken. Und John Wesley hat schon immer damals den Grundsatz gehabt, denken und denken lassen. Also dass man nicht sagt, jeder muss seine Meinung so lange ändern, bis sie in die Gemeinde passt. Auf keinen Fall. Aber diese gleiche Richtung, diese gleiche Ausrichtung ist so gemeint, wenn wir, nehmen wir mal an, wir wandern zu zweit oder mit mehreren Personen und haben da oben ein Gipfelkreuz, zu dem wir gelangen wollen. Dann ist die gemeinsame Ausrichtung, das ist unser Ziel. Aber die Unterschiedlichkeiten, die durchaus sein können, das ist, dass wir durchaus der Meinung sein können, der eine sagt, lass uns darum gehen. Ich habe mal gehört, das ist ein gut zu gehender Weg, nicht gefährlich, vielleicht ein bisschen länger und so. Der andere sagt, nee, ich meine dieses. Und dass wir dann vielleicht so Diskussionen haben können, wie kommen wir dahin? Nicht strittig ist, wohin wir wollen, das sollte in der Gemeinde nicht strittig sein, dass man sagt, zu Christus will ich gar nicht, das ist gar nicht mein Ziel. Oder dass Jesus mich verändert, auch überhaupt nicht mein Ziel. Die Frage ist, wie wir das Ziel erreichen, aber dass wir das gleiche Ziel haben. Denn man kann ganz schlecht, wir sind Paulus und der Hebräerbrief, die vergleichen die Gemeinde als eine Pilgerschaft, die gemeinsam auf dem Weg sind. Und wenn man sagt, wir machen eine gemeinsame Wanderung, und der eine sagt, wir wandern nach Zwischenahn, der andere, wir wandern da nach Ekern ist auch da in die Richtung, oder wir wandern nach Oldenburg, Süddorf oder so. Und wenn dann die Gruppe am Diskutieren ist und jeder hat eine völlig andere Richtung, dann kann man sagen, gut, dann gibt es verschiedene Wanderschaften. Das heißt, wir haben als Gemeinde ein Ziel, aber wir können über den Weg, wie wir da hinkommen, diskutieren. Das ist beispielsweise ja auch etwas mit der Gottesdienstanfangszeit, da will ich ruhig mal diesen ganz praktischen Aspekt einbringen. Dann kann man sagen, es gibt manche, die sagen, vielleicht gibt es Leute, die kommen nicht, wenn es um 10 stattfindet. Umgekehrt gibt es vielleicht welche, die sagen, es gibt manche, die, wo es nicht so günstig ist, dass es 10:30 stattfindet. Das heißt, es kann sein, dass die einen sagen, die Gemeinde wird gefördert durch diese Uhrzeit, die andere durch die andere urteilt. Also es gibt zumindest auch solche Auffassungen und dann kann man ja darüber sprechen und das wollen wir in der Gemeindeversammlung nachher auch tun, dann kann man sprechen, wie wir wollen alle das Gleiche, wir wollen, dass sich jeder hier wohlfühlt, wir wollen eine gute Gemeinschaft haben, wollen, dass jeder auch kommen kann ohne Probleme. Und dann können wir darüber diskutieren, welchen Weg wählen wir. Aber das, was wir wollen, ist die Gemeinschaft im Gottesdienst. Und das ist das gemeinsame Ziel. Und deswegen muss manchmal über unterschiedliche Wege zum Ziel durchaus auch diskutiert werden. Und auch ja, einfach ein Weg gefunden werden, wie man dahin gehen kann. Aber das wäre so etwas. Dazu ist es wichtig, den nächsten Punkt zu beachten, den Paulus bei den Philippern auch noch nicht so verwirklicht sah, das ist die Verbundenheit in Liebe oder durch Liebe, dass wir durch Liebe verbunden sind. Menschen können durch ganz verschiedene Dinge verbunden sein. Ein Kegelclub ist durch die gemeinsame Freude am Kegeln verbunden. Ein Fußballverein durch die gemeinsame Freude am Sport oder ein Musikverein oder ein Orchester dadurch, dass man gerne gemeinsam Musik macht. Und die Gemeinde Jesu, das ist das, was was überhaupt im Neuen Testament vorausgesetzt wird, die ist nicht verbunden, weil wir alle die gleichen Interesse haben, weil wir alle die gleiche Musik mögen, weil wir alle irgendwie ähnliche Ideen haben oder so, sondern die ist, oder gleiche Hobbys, oder weil wir uns unwahrscheinlich alle sympathisch finden, sondern die Gemeinde ist durch die Liebe verbunden. Und was die Liebe betrifft, das will ich nur ganz kurz sagen, da gibt es ja in der griechischen Sprache 4 verschiedene Ausdrücke. Das ist einmal die Storge. Storge ist eine Liebe, die zwischen Familienmitgliedern stattfindet. Mutter, Kind, Eltern und so. Das ist die Storge, also eine Form der Liebe. Dann gibt es eine andere Form, das ist Eros. Eros ist das, was Ehepartner verbindet oder Liebende miteinander verbindet. Also dieses, dass man sich gegenseitig auch körperlich angezogen fühlt. Dann gibt es die Philia. Philia ist das, was Freunde verbindet, die Sympathie. Menschen, die mir sympathisch sind oder mit denen ich so auf einer Wellenlänge liege, das ist die Philia. Und das, die Liebe, um die es hier geht, ist die Agape. Und die Agape ist nicht davon abhängig, dass der andere liebenswürdig ist, also dass er für mich attraktiv ist oder dass er irgendwelche Vorzüge hat, dass ich mit ihm auf einer Wellenlänge bin. Die Agape ist eine Liebe, die liebt, wenn man mit dieser Liebe liebt, liebt man den anderen so, wie er ist. Auch wenn er vielleicht mir äußerlich überhaupt gar nicht meinem Bild entspricht, auch wenn er vielleicht auch charakterlich oder so anders ist, wer mit dieser Liebe liebt, der liebt mit der Liebe, die Gott schenkt. Und Jesus liebt deswegen die Sünder, die überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprechen, liebt er, weil er mit dieser Liebe liebt. Er liebt uns so, wie wir sind. Er lässt uns nicht so, wie wir sind, wie Manfred Siebert in einem Lied sagt, du musst nicht bleiben, wie du bist, sondern er wird dich verändern, aber er nimmt dich an und liebt dich schon, wenn du noch gar nicht so bist, wie du sein solltest oder wie Gott dich sich vorgestellt hat. Also der Zusammenhalt durch Liebe, die Liebe ist das, und zwar diese Agape, die Gemeinde verbindet. Und aus dieser Liebe, diese Liebe hört niemals auf, wie Paulus im 1. Korinther 13 schreibt, diese Liebe kann man sich nicht verscherzen. Gottes Liebe ist uns auf den Fersen und genauso diese Liebe, daran erkennt man, ob man vielleicht nur Philia oder so geliebt hat, das erkennt man daran, dass die Agape auch dem nachgeht, der vielleicht sich mir gegenüber ganz furchtbar benommen hat, der mich gekränkt hat, der mich verletzt hat. Wer mit der Agape liebt, der liebt auch dann noch. Genauso wie Gott von uns gekränkt und verletzt worden ist und uns trotzdem liebt. Und deswegen sagt Paulus, da habt ihr noch Nachholbedarf. Ich denke, da hat jeder Mensch noch Nachholbedarf. Da ist noch ganz viel Luft nach oben, dass wir ja sagen können, diese Liebe, dass man da vollkommen wird, dann kannst du gleich in den Himmel gehen. Dann bist du da schon fertig. Aber diese Liebe, das ist, das, was uns einerseits herausfordert, das andere, dass wir uns diese Liebe immer wieder auch schenken lassen müssen. Ganz kurz, dann ist es ein gemeinsamer Nenner, nämlich dieser Nenner, dass wir sagen, wir gehören zu Christus als Menschen, die ihm nachfolgen. Das ist das, was alle verbindet. Man kann nicht sagen, ich gehöre zwar zur Gemeinde, aber zu Christus gehöre ich nicht. Das ist so praktisch die DNA, dass ich zu ihm gehöre, dass er in mir lebt und sich in mir verwirklichen möchte. Der gemeinsame Nenner, den wir haben. Aber ich möchte weitergehen. Wir haben nachher die Gemeindeversammlung. Gehen jetzt die Uneigennützigkeit. Auch das ist etwas, was die Gemeinde auszeichnet. Das heißt, wir sollen, wie Paulus an die Philipper schreibt, nicht irgendwie danach trachten, etwas davon zu haben. Es gibt ja, gerade was Beziehungen betrifft, in der Politik kann man das immer wieder beobachten, gibt es Menschen, die mit anderen Menschen Beziehungen aufbauen, um davon zu profitieren. Vitamin B beispielsweise. Dass man denkt, wenn ich mit diesem oder jenem in einer guten Beziehung stehe, der hilft mir dabei, voranzukommen. Der kann mir Türen öffnen. Ich habe manchmal auch den Eindruck, es gibt jetzt, wenn man zum Beispiel, ja, ich will das gar nicht sagen, wenn man zum Beispiel manche Leute meinen, ich habe einen Schlüssel und habe da ganz viele Wohnungen dran. Und ich brauche im Prinzip nur sagen, du kriegst die Wohnung hier, ich mache dir einen Schlüssel ab und so. Und das ist auch so ein Denken, vielleicht manchmal über eine Beziehung etwas erreichen zu können, aber darum geht es in der Gemeinde nicht. Sondern in der Gemeinde geht es darum letztlich, dass wir füreinander da sind und zwar ohne etwas davon zu haben. Jesus sagt, wenn ihr nur denjenigen Gutes tut, von denen ihr euch dann aber auch einen Vorteil ausrechnet, dann seid ihr irgendwie ja, Menschen, die wie die anderen, die Gott überhaupt nicht kennen oder nach ihm nicht fragen. Denn das ist das Normale, dass man sagt, was gibst du mir? Oder ich gebe dir das, wenn du mir das gibst oder so. Dieses auf Gegenseitigkeit. Und das kann im Guten wie im Bösen sein. Uneigennützigkeit heißt, ich bin für den anderen da, auch wenn überhaupt keine Aussicht steht, dass er irgendwann mal für mich da ist. Ich bin für den anderen da und da ist wieder die Verbundenheit in Liebe auch, weil ich ihn liebe und nicht, weil mir das irgendetwas bringt. Und ich bin für den anderen da, ohne dass ich jetzt denke, was kann er für mich tun. Das ist das eine. Und dann das andere ist Bescheidenheit, die Paulus anbringt. Bescheidenheit heißt, und das, wie das im Griechischen ausgedrückt ist, das würde so viel heißen, es gab Menschen, die haben vor sich hin ein Bild aufgebaut. Also etwas, sie haben versucht, etwas darzustellen, was einfach nur eine Fassade war. Bescheidenheit heißt, so zu sein, wie ich bin. Und das kann man auch nur, die Fassade abbröckeln zu lassen und einfach auch mit seinen Fehlern und Schwächen da zu sein, das kann man nur da in einer Atmosphäre, die von der Liebe wieder geprägt ist. Nur da, wo ich weiß, dass ich bedingungslos angenommen und geliebt bin, kann ich auch zugeben, ich bin gar nicht so gut, wie ich tue. Da kann der Pastor tatsächlich auch zugeben, ich habe genauso viele Fehler wie die anderen, wenn ich mich nämlich angenommen fühle und wenn ich weiß, das wird weder ausgenutzt, noch irgendwie daraus wird kein Strick gedreht. Und viele Menschen tragen ja eine Fassade vor sich und versuchen sich nach außen hin irgendwie gut fest darzustellen, weil sie meinen, wenn ich zum Beispiel zeige, wie ich bin, dann liebt mich keiner. Dann habe ich vielleicht gar keine Chance, dass irgendjemand auf mich zukommt. Dann geht man vielleicht sogar noch einen Schritt zurück. Und deswegen auch dieses Gesamtpaket, was Gott schenkt, die Gemeinschaft der Liebe, die kann uns ermutigen oder soll uns auch ermutigen, dass wir tatsächlich sein können, wie wir sind, mit unseren Schwächen und dass unsere Schwächen uns auch vergeben werden, wo wir dann irgendwie mal etwas gesagt oder getan haben, was nicht so korrekt war. Dass wir sagen, das ist, also das, wenn mir zum Beispiel mal jemand, das gibt es ja auch mal, also nicht in der Gemeinde, aber sonst, dass mich mal jemand anblafft oder mal was Ungerechtes sagt oder so, mich ausschimpft, oder, dann weiß ich ganz genau, ich bin ja auch so einer. Das ist mir auch schon passiert, wo ich dann hingehen musste und sagen musste, das tut mir leid. Aber deswegen wichtig ist es, dass wir sehen, wir sind bescheiden, wir sehen, messen andere nicht mit einem anderen Maßstab als uns selber. Und dass wir sehen, ich habe ja auch meine Fehler und Schwächen. Und wenn ich jemanden anderen als schwierig zu ertragen finde, dann weiß ich, also ich weiß das zumindest von mir, dass ich auch für manche schwierig zu ertragen bin. Dass manche auch damit ihre Mühe haben. Und dann kann man doch sich ein bisschen runterbeamen. Und das führt dann zu dem letzten Punkt. Dieser letzte Punkt ist dann, dass wir selbstlos sind. Dass wir selbstlos sind und dass wir für den anderen da sind. Dass wir einfach sagen, ich bin bereit, zum Beispiel, ich sage jetzt mal nochmal wieder unsere Wahl, das ist ein Beispiel, das drängt sich mir heute auf. Ich bin bereit, also ich wähle gar nicht, ne? Also nur, das ist nur ein Beispiel. Ich bin bereit, 10 Uhr zu wählen, weil ich sehe, viele Menschen haben ein ganz großes Anliegen, dass es 10 Uhr sein sollte. Oder damit es jetzt nicht Ungleichgewicht gibt, ich bin bereit, 10:30 zu wählen, weil ich sehe, die und die wünschen sich das und die haben ihre guten Argumente, obwohl ich eigentlich das andere möchte. Aber ich möchte selbstlos, ich möchte einfach gucken, dass die, also ich sehe, das ist vielleicht, wiegt in meiner eigenen Wahrnehmung ein bisschen schwerer als meine Interessen, aber trotzdem, was die Wahl betrifft, jeder soll frei sein, aber dass wir diese Gedanken auch mal auf das zu sehen, was Paulus dann sagt, jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist, dass wir das auch ganz praktisch sehen, auch in dieser Frage und dass wir sagen, ich stimme nicht nur ab und weiß schon ganz genau und da gibt es auch nichts zu ändern, sondern ich überlege auch. Deswegen habe ich auch eine ganz praktische Übung heute für uns noch eingebaut, nachher, wenn wir, aber das kommt dann im Rahmen der Gemeindeversammlung, wenn wir nachher wählen werden, gibt es noch die Möglichkeit, ich habe extra die Liste, die wir ausgefüllt haben, das Stimmungsbild habe ich noch kopiert. Wir haben 4 Auflagen davon, die kann man sich bei mir ausleihen und kann noch mal einen kurzen Blick darüber werfen und gucken, nachher wird sowieso eine Aussprache stattfinden, aber dass man dann sagt, wie wählen oder wie wünschen sich die oder die das und vielleicht kann man sich dann auch noch so ein Bild machen für seine eigene Wahl. Das ist nur eine ganz praktische Anwendung, aber das Wichtige ist, wie wir gesehen haben, Gott selber hat diese Gemeinschaft zusammengestellt. Gott selber hat sie zusammengerufen. Gott selber ist daran interessiert, dass wir mit Jesu Hilfe einander immer näher kommen, dass wir füreinander da sind. Und er selber hat diese Zuversicht, dass wir das werden, wozu er uns bestimmt hat. Und das führt dann zum Letzten, dass sich, ist das jetzt weg? Nee. Dass wir uns in Jesu Bild, wie Wolfgang vorhin auch gebetet hat, dass wir uns in Jesu Bild verwandeln lassen sollen, dass wir ihm ähnlicher werden sollen, in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in dem, wie er auch durch Schwierigkeiten gegangen ist um unseretwillen, wie er auch manches auf sich genommen hat, damit wir Frieden vor Gott finden. Amen.